Es war einmal mitten im Winter. Und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen aus schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Da dachte sie bei sich, hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz.
So beginnt eines der bekanntesten Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Nur wo mag das gewesen sein und wann? Bei uns, sagen selbstredend beide Schneewittchenorte in deutschen Landen. Den einen kenne ich, der ist bei mir gleich um die Ecke, den anderen habe ich inzwischen auch kennenlernen dürfen. Vorweg, beide sind schön und einen Besuch wert. Heute geht es um die Schneewittchenheimat Nummer 2, ohne dass ich damit eine Reihenfolge festlegen möchte. Denn, was mir Stadtführerin Karin Mähler sagte, klingt schon ziemlich überzeugend.
Eine adelige Dame so ein schönes Wohnzimmer hat und einen tollen Ofen und hat es schön warm, dann macht sie sich's gemütlich. Und weil sie nicht putzen, nicht waschen und nicht kochen muss, hat sie vielleicht angefangen zu sticken. Ne? Vielleicht hat sie sich ja da ans Fenster gesetzt. Man weiß es nicht. Und hat gestickt und wenn sie sich nicht so geschickt angestellt hat, hat sie sich in den Finger gestochen und dann kamen 3 Tröpfchen Blut. Und sie hat sich ein Kind gewünscht, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee, so schwarz wie Ebenholz. Und schon sind wir mitten im Märchen. So schnell geht es hier bei uns in Lohr.
Also auf nach Lohr am Main. Es ist die Schneewittchenstadt am Main und im Spessart. Dorthin geht es diesmal. Deutsches Reiseradios Podcast 320 mit Rüdiger Edelmann über die spannenden Geschichten eines Orts, der aufgrund von schlagkräftigen wie fantasievollen Argumenten sagt, hier habe Schneewittchen gelebt. Was dran ist? Wer zuhört, weiß ganz schnell mehr. Fest steht jedenfalls, dass bei unserer Ankunft Schneewittchen schon auf uns wartet.
Es war einmal eine kleine Stadt namens Lohr am Main. Dort wurde ich das Freifräulein Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal im Jahr 1725 geboren. Meine Haut so weiß wie Schnee, meine Lippen so rot wie Blut und meine Haare so schwarz wie Ebenholz. Deswegen wurde ich im Volksmunde auch Schneewittchen genannt. Ich bin die Tochter des Freiherrn Christoph Philipp von Erthal und meiner Mutter ihr Name war Maria Eva. Meine Brüder Franz Ludwig und Friedrich Karl waren die Fürstbischöfe von Mainz und Würzburg und zusammen sind wir hier im Lohrer Schloss aufgewachsen. Nun ging das Märchen leider so und für uns auch die Realität, dass meine Mutter schon sehr früh verstorben war und so holte sich mein Vater eines Tages eine neue Gemahlin aufs Schloss. Ihr Name war Claudia Elisabeth von Erthal, Verwitwete von Wenningen und Geborene von Reichenstein. Die Jahre zogen ins Land und ich wurde mit der voranschreitenden Zeit immer schöner. Meine Stiefmutter war leider sehr, sehr eitel. Und so fragte sie eines Tages den Spiegel, den sie von meinem Vater aus der Lohrer Spiegelmanufaktur geschenkt bekommen hat, wer die Schönste im ganzen Land sei. Und als der Spiegel dann nicht sagte, dass sie die Schönste sei, schickte sie mich mit dem Förster hinaus in den Wald. Er solle mich umbringen. Wir liefen also das obere Stadttor hinaus, immer bergauf, dort, wo heute das Rexroth-Schlösschen steht. Im tiefen Wald dann zog der Förster sein Messer und ich rannte panisch davon. Über den Höhenbrücken der Burg Patenstein entlang, bis ich an die Amtsvogtei Frammersbach kam. Doch auch dort war ich längst nicht sicher. Ich musste aus dem Herrschaftsgebiet meines Vaters flüchten. Gegen Nachmittag erreichte ich dann die Kapelle Heiligkreuz, an der ich mich erschöpft niederließ. Dort fiel mir auch ein, dass mein Vater mir früher, als ich noch ganz klein war, von kleinen Menschen erzählte, die im Bezirk von Orb im Bibergrund Bergwerksarbeit verrichteten. Und ich dachte mir, dort könnte ich mich sicher gut verstecken. Also lief ich weiter, so schnell mich meine Beine noch tragen konnten. Und am Abend erreichte ich ein kleines Häuschen. Und ja, Sie ahnen schon, dort wohnten die 7 Zwerglein, die mich auch gerne bei sich aufnahmen. Und ich versprach, mich um das Essen und den Haushalt zu kümmern, während sie untertags arbeiteten. Doch auch dort dauerte es leider nicht besonders lange, bis mich meine böse Stiefmutter fand und versuchte, auf heimtückische Weise zu vergiften. Zuerst mit einem Schnürriemen, dann mit einem Haarkamm und zuletzt mit einem Apfel. Aber wie Sie sehen, ist ihr das auch nicht gelungen. Und so kann ich heute vor Ihnen stehen und meine ganz persönliche Geschichte vom Lora Schneewittchen erzählen.
Stimmt, da klingen einige Teile etwas anders als bei Jakob und Wilhelm Grimm. Und wer genauer nachschaut, wird auch feststellen, dass die Entdeckung dieser ganz anderen Geschichte noch gar nicht so lange zurückliegt. Jürgen Goldbach, in Lohr für den Tourismus verantwortlich, macht sich auch gar nicht die Mühe, den Hintergrund zu verbergen.
Das war Mitte der 80er Jahre. Da haben sich die Hobbyhistoriker Dr. Karl-Heinz Bartels, der Apotheker, der damalige Leiter des Spessart-Museums, der Dr. Leubel und der Schuster Walch im Weinhaus Mehling zusammengesetzt und haben eben die vielen Parallelen der Stadtgeschichte und des Märchens aufgedeckt und haben dann quasi die Wissenschaft, die Fabulologie entwickelt, die es auch nur in Lohr gibt und somit ein bisschen im Augenzwinkern behauptet, dass wenn Schneewittchen real gewesen ist, dann muss sie aus Lohr gekommen sein, weil eben es ganz viele Parallelen zum Märchen gibt. Und so richtig berühmt geworden sind wir dann durch den 2013 ausgerufenen Kunstwettbewerb, Schneewittchen neu zu interpretieren. Und da hat ein Künstler Wittstadt gewonnen, das heißt, das Wittstadt Schneewittchen steht unten vor der Stadthalle. Und Kunst ist immer, wie gesagt, subjektiv und nicht jedem hat das gefallen. Und da sind wir durch ganz viel Presse gegangen und dadurch hat es auch so ein bisschen dieser Lokalstolz entwickelt. Und Schneewittchen ist immer berühmter geworden und die Lora haben sich auch mehr mit dem Thema Schneewittchen identifiziert.
Schneewittchen, das kommt heraus, wenn Spaßvögel nach mehreren Bier- oder Weinschoppen zur Fantasie greifen. Es entsteht Fabulologie, eine neue Wissenschaft. Auf der Website der Stadt Lohr liest man, das Wort Fabulologie hat nichts mit Fabulieren zu tun, wie manche meinen. Fabulologie ist eine Mixtur aus Fabula, lateinisch das Märchen, und Logos, griechisch Wissenschaft, Lehre. Vielleicht sogar noch mit einem Lo aus dem Namen Lohr in der Wortmitte. Heraus kam jedenfalls ein Wort, das es bis heute in keiner Sprache der Welt gibt. Erfunden hat es der Lohrer Apotheker und Historiker Dr. Karl-Heinz Bartels als einer der drei Mitglieder, die augenzwinkernd und spaßbeseelt eine der wirkungsvollsten Ideen für das Stadtmarketing entwickelten.
Das ist eben so über die Jahre hinweg zu unserem Alleinstellungsmerkmal geworden. Ich meine, Wald, Wandern, Radfahren, Main haben hier in der Region hat jeder. Das Einzige, was uns unterscheidet, und ich finde, das ist auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, ist das Thema Schneewittchen.
Das Schneewittchen alias Luisa Damm steht aber immer noch auf dem Lohrer Schlossplatz und sie hat natürlich die fabulologische Begründung ihrer Biografie bereit.
Da wärmt zum einen mal ich, denn es heißt so zumindest, dass das Freifräulein dem Schneewittchen äußerlich sehr ähnlich sah. Die böse Stiefmutter gab es auch in der Realität. Ein weiterer Vergleich ist diesbezüglich der Zwerge aufzustellen. Denn früher gab es hier im Spessart Bergwerksarbeit. Und die Menschen, die dort arbeiteten, sahen nicht viel Sonnenlicht und Tageslicht und wuchsen deswegen nicht besonders viel und hatten meistens einen richtig heftigen Buckel, weil sie durch die engen Gänge kriechen mussten den ganzen Tag. Weswegen sie auch mit Zwergen verglichen wurden. Eine einfache Erklärung zu dem sprechenden Spiegel meiner Stiefmutter gibt es auch. Im 18. Jahrhundert wurden hier in Lohr am Main Gläser und Spiegel hergestellt, die dann auf die ganze Welt verschifft wurden. Und zu guter Letzt, diese Region hier hat einen eigenen, allerdings unvergifteten Apfel, nämlich den Rambo-Apfel, zu dessen Ehren wir jedes Jahr das letzte Oktoberwochenende ein Fest geben.
Spricht's und verteilt schmackhafte Äpfel an die Besucher. Unvergiftet, Logo. Wie aber wird man in Lohr Schneewittchen, Luisa?
Ich bin jetzt tatsächlich schon knapp 9 Jahre Schneewittchen und ich bin drauf gestoßen durch einen Ausruf in der Zeitung, dass Schneewittchen gesucht wurden. Natürlich muss man vom Aussehen her ähnlich aussehen, wie das Schneewittchen im Buch beschrieben wurde. Also dunkle Haare, Am liebsten auch lang, also nicht so wie die Disney-Version. Wir haben gerne langhaarige Schneewittchen hier. Blass bzw. nicht ganz so dunkle Hautton. Und zuletzt noch, dass wir den Text auswendig können. Bevor wir den Text nicht können, dürfen wir nicht auf unsere Einsätze.
Diese sind schwerpunktmäßig natürlich im Sommer, wenn die Touristen nach Lohr kommen. Und das sind gar nicht mal wenige. Besonders beliebt ist das Städtchen gerade bei Besuchern aus den USA. Die machen gerne mal eine Flusskreuzfahrt auf dem Main und stoppen natürlich bei Snow White and the Seven Dwarfs. So wird man zum Star mit allen Begleiterscheinung.
Schneewittchen. Genau, das ist immer die Reaktion, die ich am häufigsten habe. Und dann natürlich können wir ein Foto machen. Also ich wurde als Schneewittchen häufiger fotografiert, wie ich selber Fotos von mir habe.
Eins steht sicher fest, das personifizierte Schneewittchen ist bei weitem schöner als das schon erwähnte künstlerische Ebenbild. Dafür sei letzteres wesentlich schlagzeilenträchtiger, meint Tourismuschef Jürgen Goldbacher.
Das hat uns aber tatsächlich berühmt gemacht, weil es durch jede Presse gegangen ist. War sogar in der New York Times war sogar drin. Und wird auch immer wieder in den letzten Jahren, also ich sag mal, alle zwei Jahre taucht es mal wieder auf in irgendeiner Presse. Mario Barth hat darüber berichtet. Wenn man sich es anguckt, erinnert es eher an moderne Kunst und nicht an Schneewittchen. Und wie gesagt, aber das hat uns berühmt gemacht und es hat auch so ein bisschen den Lokalstolz der Lohrer zum Thema Schneewittchen gefördert. Ne? Die sind Dauerinstallationen aus Beton.
Im Gegensatz zur Schneewittchenliebe der Lohrer. Nun könnten wir an dieser Stelle die Geschichte abschließen, die Diskussion auf sich beruhen lassen. Das aber kann kein Journalist einfach so akzeptieren. Also checken wir die Details mit sehr vielen Beteiligten. Wo beginnt man? Am besten bei der Mutter, dargestellt von der Museumsmitarbeiterin Nicole Schmidt. Mama muss es ja schließlich wissen.
Mesdames et Messieurs, willkommen in meinem Zuhause, dem Château de Lohr am Main. Mein Name ist Maria Eva, Madame Baroness von und zu Ehrtal, geborene Freiin von Bettendorf. Sollten Sie mich also ansprechen wollen, tun Sie dies mit Madame. Nach zwei Ehejahren in Mainz und der Geburten unserer ältesten Söhne Luther und Friedrich kamen wir also hierher in das Schloss. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, es war in Glanz und Prunk nicht ansatzweise vergleichbar mit unserer Residenz in Mainz und stellte keine Bequemlichkeit dar. Doch zugleich ließ Philipp drastische Änderungen vornehmen. Er ließ die Türen und Fenster neu verglasen. Er ließ die Schlösser austauschen und Öfen stellen. Und damit ein wenig Rokoko und Barock einzog, welches zu der Zeit natürlich vom Trend vorherrschend war, ließ er meine Wohnstube mit einer Stofftapete verkleiden. Man kann sie heute noch im ersten Stock bewundern. Die Gemächer meines Mannes befanden sich hier im Mittelbau und die Gemächer unserer Kinder und Gouvernanten, wir hatten 10 Kinder an der Zahl, befanden sich darüber im dritten Stock und es war keineswegs der Dachboden, wie Sie heute sehen. Nun, die meiste Zeit verbrachte ich die Monate hier. Nur selten zog es mich auf Reisen nach Mainz oder zur Kur nach Schlangenbad. Nun, wenn ich nicht auf Kur war, dann war ich hier in den Gärten. Denn Reisen erwies sich für mich als echte Tortur. Immer schwanger, immer gebärend.
Was auch zu ihrem frühen Tod führte. So folgte ihr eine zweite Frau im Schloss, die Stiefmutter. Attribut böse. Bei 10 Kindern im Haus eventuell nachvollziehbar. Und dann schaute sie in den entsprechenden Spiegel ihrer Vorgängerin.
Zu meiner Zeit, beziehungsweise schon 20 Jahre, bevor wir als Amtsfamilie hierher kamen, befand sich dort die große kurmainzische Glas- und Spiegelmanufaktur. Dieser Spiegel von 1715 hängt auch heute noch im Schloss. Warum heißen sie sprechende Spiegel? Der Spiegel ist das Tor zur Wahrheit, denn egal, wie du dich drehst und wendest, er zeigt dir immer ganz genau, wie es ist. So ließ mein Mann Sinnsprüche in die Rahmen eingravieren. Auf der einen Seite der Medaille sehen Sie eine Sonnenblume, die nach oben zur Sonne schaut. Und umgekehrt. Amour propre. Das ist Französisch und heißt so viel wie Selbstliebe. Auf der anderen Seite steht Pour la récompense et pour la peine. Das heißt zur Belohnung und zur Strafe. Wenn du morgens aufwachst und in den Spiegel schaust, kann es eine Belohnung oder eine Strafe sein.
Sprechender Spiegel. Haken dran.
Meine drei Töchter, Maria Anna, Maria Sophia und Maria Amalia. Alle drei bildschön und fromm und liebenswürdig. Von Maria Sophia hören Sie heute noch. Ihre Haut war weiß wie Schnee, ihre Lippen so rot wie Blut und ihr Haar so schwarz wie Ebenholz.
Na, das sind jetzt aber mal überzeugende Fakten. Und letztlich muss ja auch nicht alles faktenbasiert sein, ist ja schon so lange her. Und Märchen kommt ja auch von Mär, einem alten deutschen Wort für Erzählung, Sage oder Nachricht. Die Schlussfolgerung heißt frei nach einem alten Philosophen: Ich weiß, dass ich nicht alles weiß, aber es hätte so gewesen sein können. Stimmt, meint Stadtführerin Karin Mähler, wir erinnern uns an den Anfang.
Wenn sie sich nicht so geschickt angestellt hat, hat sie sich in den Finger gestochen und dann kamen 3 Tröpfchen Blut. Und sie hat sich ein Kind gewünscht, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee, so schwarz wie Ebenholz. Und schon sind wir mitten im Märchen. So schnell geht es hier bei uns in Lohr.
Gelegentlich, sagt sie, gibt es aber auch ein paar Ungereimtheiten, denn
die Maria Sophia, die hat tatsächlich ein schönes Testament hinterlassen und von ihr wissen wir, es ist eigentlich ganz unüblich, sie hat nämlich nicht geheiratet. Also den Prinzen aus dem Märchen, nach dem dürfen sie keinen Lohrer fragen. Den gibt's nicht. Die Sophia Maria von Erthal ist unverheiratet geblieben. Die leibliche Mutter ist tatsächlich gestorben. Sie hat eine Stiefmutter bekommen. Ob sie sich jetzt mit der gut verstanden hat oder nicht, weiß man nicht. Aber sie ist dann mit 21 Jahren, hat sie das Schloss verlassen, ohne zu heiraten. Und wenn eine Mädchen damals aus dem Elternhaus ausgezogen ist, dann hat man sie entweder gewinnbringend verheiratet oder ins Kloster gesteckt. Und keines von beidem ist mit ihr passiert.
Auch die Formeln der Fabulologie können nicht immer aufgehen. Wäre da noch die Flucht Schneewittchens über die 7 Berge zu den 7 Zwergen? Wie erzählte uns doch das echte Schneewittchen?
Als der Spiegel dann nicht sagte, dass sie die Schönste sei, schickte sie mich mit dem Förster hinaus in den Wald. Er solle mich umbringen. Wir liefen also das obere Stadttor hinaus, immer bergauf, dort, wo heute das Rexroth-Schlösschen steht. Im tiefen Wald dann zog der Förster sein Messer und ich rannte panisch davon. Über den Höhenbrücken der Burg Patenstein entlang, bis ich an die Amtsvogtei Frammersbach kam. Doch auch dort war ich längst nicht sicher. Ich musste aus dem Herrschaftsgebiet meines Vaters flüchten. Gegen Nachmittag erreichte ich dann die Kapelle Heiligkreuz, an der ich mich erschöpft niederließ. Dort fiel mir auch ein, dass mein Vater mir früher, als ich noch ganz klein war, von kleinen Menschen erzählte, die im Bezirk von Orb im Bibergrund Bergwerksarbeit verrichteten. Und ich dachte mir, dort könnte ich mich sicher gut verstecken. Also lief ich weiter, so schnell mich meine Beine noch tragen konnten. Und am Abend erreichte ich ein kleines Häuschen. Und ja, Sie ahnen schon, dort wohnten die 7 Zwerglein, die mich auch gerne bei sich aufnahmen.
Der Weg führt noch heute über 7 Berge und dann hinab in den Bibergrund. Was ist dran? Auf dem Schneewittchenweg treffen wir Annika Margat und Gerrit Himmelsbach vom Fränkischen Institut für Kulturlandschaftsforschung der Uni in Würzburg, mitten im Wald an einem der vielen Wanderparkplätze des Spessarts.
Und das ist jetzt praktisch der Abstieg vom 7. Berg. Wir gehen dann diesen Berg runter und sind dann in einem Landschaft der Bergwerker. Das Ganze ist hier eine komplett vom Menschen gestaltete Landschaft, eine frühindustrielle Brache. Und nur weil der Mensch hier war, können natürlich auch die Geister und die Geschichten dann hier sein, die der Mensch geschaffen hat. Die Zwerge, das sind die, die in den Bergwerken gearbeitet haben, logischerweise. Die haben ja dann das Schneewittchen in den Sarg gelegt, in den Glassarg. Und das geht nur deshalb, weil hier überall Glashütten waren. Also so passt es dann sehr gut zusammen, wie sie dann geflüchtet ist. Wo dann die Zwerge genau gehaust haben, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Den mysteriösen Ort, die Burgbergkapelle, die werden wir nie sehen, aber da gibt es auch Bilder davon. Wir werden aber einen ganz sensationellen Teich sehen, der versunken ist. Da ragen dann noch tote Bäume raus und man will gar nicht wissen, was da alles noch rauskommt aus dem Teich. Heute hoffentlich nicht.
Der guten Ordnung halber liefert Annika Magath noch eine Begriffserklärung.
Wir wissen schon, dass da in den Bergwerken keine Zwerge gearbeitet haben. Das waren vermutlich kleine Menschen oder Kinder, um das so ein bisschen zu entzaubern. Also wir beschäftigen uns da damit, wie Menschen Landschaft beeinflusst haben. Und hier hat, wie gesagt, Bergbau eine Rolle gespielt und dadurch ist die Landschaft geprägt worden. Aber der Spessart wird ja auch wahrgenommen und interpretiert. Und wenn wir uns Märchen anschauen, gerade auch Schneewittchen beispielsweise, brauchen wir dafür eine Kulisse. Und das kann nicht in einem Wald spielen, der irgendwie licht und fröhlich ist, sondern das muss ja irgendwas Magisches und Mystisches haben. Dafür brauchen wir einen dichten Wald. Und das funktioniert natürlich in so einer Kulisse ganz gut. Und dann setzt der Mensch halt einfach seine Gedanken von so einem Märchen hier mit rein. Und das funktioniert, glaube ich, auf diesem Wanderweg ziemlich gut.
Alsdann wandern wir dem Schneewittchen nach, angenehm bergab auf einem sehr naturbelassenen Weg. Klar, Schneewittchen ist ja schon lange durch. Je länger wir unterwegs sind, desto klarer wird, der Spessartwald ist eine ideale Kulisse für verängstigte Schneewittchen, aber auch für Freizeitwanderer von heute.
Es ist vielleicht ein Wald, wie wir sich das märchenhaft vorstellen. Wir haben ja da bestimmte Bilder im Kopf, wenn wir Märchen uns überlegen und wenn wir an eine böse Hexe denken oder an eine Fee, an eine Elf oder sonst irgendwie was, das funktioniert ja nur in einer bestimmten Kulisse, die wir im Kopf haben. Und das könnte hier ganz gut funktionieren, weil wir eben ein bisschen Baumstümpfe haben, die mit Moos überwachsen sind. Das ist kein aufgeräumter Wald, wo alles ordentlich ist, sondern da liegen auch Stöcke und Äste rum, also ein bisschen durcheinander. Und genau sowas will man, glaube ich, von der Kulisse von einem Märchenwald haben.
Bis zu den Zwergen kamen wir nicht. Immerhin ist der Schneewittchenweg rund 35 Kilometer lang. Wie heißt es so richtig im Profil? Als Eintagestour nur für geübte Wanderer. Bin ich nicht. Folgerichtig, Rückkehr nach Lohr.
Vor Schneewittchen waren wir das Tor zum Spessart, da sind wir immer noch. Also wir liegen quasi direkt am Anfang des Spessarts. Wir sind ein Mittelzentrum im Spessart mit knapp 16.000 Einwohnern. Und was bei uns so bemerkenswert ist, die historische Altstadt hat sich ganz gut erhalten und wird gerne von Touristen gesehen und wahrgenommen. Wir sind also quasi zwischen Main und Spessart sind wir das, was es zu sehen gibt.
Der Lohrer Tourismuschef Jürgen Goldbach hat recht. Lohr ist sehenswert. Die Altstadt zum Bummeln, das besonders alte Fischerviertel zum Ansehen und wer den Überblick haben möchte, der Bayersturm zum Besteigen. Da kann jeder rauf, immer samstags und sonntags zwischen 10 und 12 Uhr. Stadtführerin Karin Mähler hat aber mitten in der Woche den Schlüssel dabei.
So, jetzt sieht man schon die Mauer, ne?
Ja.
Der Turm stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert, hat 6 Etagen, ist 40 Meter hoch und der letzte vorhandene der Stadtbefestigung. Er steht am Ausgang des Fischerviertels an der Ecke Fischergasse und Turmstraße.
Wenn man sich die Treppe anschaut, also der Turm ist an die 700 Jahre alt, die Treppe natürlich nicht. Es war in den 80er oder 90er Jahren, wo man dann gesagt hat, da muss was passieren. Und dann haben die Leute in der Fischergasse, im Fischerviertel, die haben Fest gefeiert und haben da immer Geld gesammelt und haben dann dafür gesorgt, dass der Bayersturm renoviert wurde und ein Treppenhaus aus bester Spessarteiche bekommt. Das wird in 100 Jahren auch noch so sein. Wir sind hier jetzt auf der Höhe, wo der Türmer sein Türmerklo hatte. Der Türmer hat ja ab einem gewissen Zeitpunkt mit der gesamten Familie hier gewohnt und dann braucht es natürlich auch ein Klo hinter der Türe. Und es war recht gut eingebaut und zwar genau über dem Stadtbach. Und ein Stadtbach ist so in einer mittelalterlichen Stadt und auch später noch das, was wir heute als Kanalisation haben. Da gingen alle Abfälle rein und hier zum Schluss eben auch noch die Abfälle vom Türmer samt seiner Kinder, seiner Frau und seiner Ziege. Und die sind dann im Stadtbach gelandet und sind bis in den Main geflossen. Da haben sich die Krebse gefreut, damals, was heute Nouvelle Cuisine ist, war die Speise des armen Mannes. Man hat da Krebse gegessen und es gibt ein Tagebuch vom Albrecht Dürer, dieser berühmte Maler. Und der schreibt, auf seiner letzten Niederlandereise in Lohr habe ich mein Zollbrief vorgezeigt. Dann durfte ich weiterreisen. Also er ist mit dem Schiff hier vorbei und die Lore haben Zoll kassiert und das hat er in seinem Tagebuch vermerkt und hat dann weiter mainaufwärts in Neustadt, Nüvenstadt hat er damals geschrieben, das ist heute ein kleines Dorf, aber war ein großes Kloster, da habe er um 10 Pfennige Krebse gegessen und Wein getrunken. Und weil er das so schön aufgeschrieben hat, wird eben Lohr auch schon Anfang des 16. Jahrhunderts in seinem Tagebuch erwähnt. So, jetzt kommen wir an eine Treppe, die ist so alt wie der Turm. Das ist eine Wendeltreppe, ist aber nur ein ganz kurzes Stück, bisschen eng. Wem das bisschen unangenehm ist, es ist wirklich nur ein kurzes Stück. Ja. Wir befinden uns jetzt in der Türmerstube. War wohl ursprünglich im Mittelalter hier auch mal zu Ende und war nicht unbedingt ein Turm, in dem er gewohnt hat. Aber später, und das sieht man hier oben sehr schön an dem Fachwerk, kam eben dieses Stockwerk noch dazu. Und dann haben hier die Türmer mit ihren Familien gewohnt. 1723 kam ein Türmergeselle Josef Bayer. Man achte auf den Nachnamen, aus Lauda, und hat dem Türmer Meister praktisch als Geselle hier gearbeitet. So ein Türmer musste ja Tag und Nacht Dienst tun und da musste natürlich auch einer da sein, mit dem er sich die Schicht teilen konnte. Und der Türmermeister ist dann aber recht bald verstorben und es steht dann so in den Annalen, dann übernahm der Türmergeselle Josef Bayer aus Lauda Amt und Weib des Türmers. Also er hat die Frau geheiratet, hat die Kinder praktisch angenommen und hatte somit dann auch gleich das Bürgerrecht und hat dann in 7 Generationen haben die Bayers hier praktisch das Türmeramt versehen.
Einen schönen Ausblick bietet der Turm auch heute. Ein Blick noch ins sehenswerte Spessart-Museum, da wo der sprechende Spiegel hängt und Geschichte der Region erzählt wird. Was jetzt noch fehlt am Rande des Spessarts ist gepflegte Gastlichkeit. Richtig, da war doch der Stammtisch der Fabulologen. Die waren aber trotz großer Erwartung nicht anwesend. Ich hätte da noch ein paar Fragen gehabt. Immerhin gibt es einen Fabulologenwein bei Mehlings Stettener Stein Fabulologen Silvaner. Ist doch was. Überhaupt, urig ist es hier im Weinhaus Mehling, wie im verfilmten Wirtshaus im Spessart. Fehlen nur noch die berühmt gewordenen Räuber aus der Zeit, in der es noch gefährlich war, dort unterwegs zu sein. Ja, hat uns Karin Mähler im Spessart-Museum erzählt.
Was war das? Man soll nicht durch den Spessart gehen, wo hinter jedem Baume so Räuber wie dieser und diese da stehen.
Die erscheinen mir heute noch im Traum.
Wenn man zwischen Nürnberg und Frankfurt, wo diese großen Messen waren, musste man unterwegs sein. Und dann musste man durch den Spessart und das hat man nicht in einem Tag geschafft. Und man war wirklich in Gefahr. Es gab den Spruch, der Herr hat mir aus dem Leib der Mutter geholfen, so wird er mich auch durch den Spessart bringen.
Kommt und seht, was wir euch schildern, mit Musik und bunten Bildern.
Mädchen, die vor Angst erbeben.
Männer, die gern einen heben.
Es gab auch nicht so die feste Räuberbande, wie man das im Film sieht, sondern das waren wohnsitzlose Menschen, die umhergezogen sind, die keine andere Wahl hatten. Die hatten kein Haus, also kein Wohnrecht, also haben sie keine Arbeit bekommen. Die hatten keine Arbeit und weil sie keine Arbeit hatten, konnten sie auch nirgendwo Bürgerrecht oder Wohnrecht kriegen. Also die waren dazu verurteilt, umherzuziehen und es ging nur mit Räubereien. Also das meiste, was gestohlen wurde, waren vielleicht die Würste aus dem Rauchfang und die Hühner, die Eier aus dem Hühnerstall. Es bestand Lebensgefahr. Man konnte eben Räuber zum Opfer fallen. Und damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, wie sowas abgelaufen ist, gab es diese große Postwagenberaubung. Ein ganz spektakulärer Raubüberfall 1787 mit 6 Spessarträubern. 2, die Brüder Heidelmeier, haben dann immer wieder mal zu Raubüberfällen sich verabredet. Und da haben sie so ein paar Wohnsitzlose, macht ihr mit? Und da hat man das Ganze ausgekundschaftet an einer Furt, wo die Kutsche über den Main musste. Da haben sich 2 hingestellt, haben geguckt, was ist der Kutscher jung, ist er alt, haben die Geleitschutz, was haben sie geladen. Das wurde 2-mal abgebrochen, 2-mal gesagt, nee, machen wir nicht. Und beim 3. Mal hat alles gepasst, 5.000 Goldgulden waren in der Kutsche. Und dann hat der Überfall stattgefunden. Die Räuber hatten sich versteckt, haben Schnüre gespannt, die Pferde haben gescheut, man hat den Kutscher vom Kutschbock gerissen. Und die Reisenden in der Kutsche, die haben einfach gehofft, die nehmen jetzt alles, was oben auf der Kutsche drauf ist und lassen uns dann in Ruhe und wir kommen so davon. Das haben die Räuber aber nicht gemacht. Die Räuber waren auch nicht alle mit Pistolen bewaffnet, sondern die meisten hatten nur einen Buchenprügel. Heute würde man vielleicht sagen Baseballschläger. Ne? Und damit haben die dann an die Kutsche geklopft, so ungefähr, jetzt muss Panik entstehen. Die machen die Türen schon auf und hauen ab und wir sammeln dann einfach nur ein. Und wenn das nicht geklappt hat, kam der Räuber Klemm zum Zug. Und der Räuber Klemm, Johann Popp hieß der, der hatte eine Pistole, der hat aber in den Lauf seiner Pistole keine Kugel eingelegt, sondern der hat ein Leinensäckchen mit Schwarzpulver da aufgebunden, auf die Pistolenmündung sozusagen. Und wenn der dann geschossen hat, war das wie eine Blendgranate. Es hat geblitzt und gekracht. Dann haben die Leute Panik gekriegt, alles liegen und stehen gelassen und sind geflüchtet um ihr Leben.
Das einsame Wirtshaus mitten im Spessart. Stimmen flüstern, Mäuse wispern, müde alte Eulen wuschen.
Haben Sie was zu vertuschen?
Die Räuber sind alle gefangen worden. Eine Prozessakte ist angelegt worden. Diese Prozessakte gibt es noch. Und da hat ein Gerichtszeichner alles aufgezeichnet. Und das kann man tatsächlich hier wunderbar sehen. Also er hat die Kutsche gezeichnet im dichten Wald. Da, wenn man genau hinguckt, hat man das Räuberversteck. Er hat auch die Eisen aufgezeichnet, mit denen man die Truhen aufgeschlitzt hat, hat die Pistolen aufgezeichnet und eben auch die eiserne Maske und den eisernen Brustpanzer. Also das gibt es tatsächlich im Original. 5.000 Goldgulden haben sie erbeutet und jede Menge anderer Sachen. Das hat aber nichts genützt. Sie sind dann auch recht bald gefangen worden und alle Kopf ab.
Die Bestrafung der Spessarträuber historisch belegt. Das bringt mich zum Schluss doch wieder zurück zu Schneewittchen. Ist eigentlich bekannt, ob die böse Stiefmutter je bestraft wurde? Bei Grimm schon und das sogar sehr grausam. Am Ende des Märchens heißt es, es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rot glühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Auch das könnte nach Lohr passen, denn wie, sagte Gerrit Himmelsbach, doch am Schneewittchenweg.
Wir sind also praktisch im oberen Bereich dieser Bergwerksaktivitäten. Beginnend im 18. Jahrhundert bis 1925. Krupp hat am Schluss hier Eisen abgebaut.
Ja, nix mit und wenn sie nicht gestorben sind. Aber das wissen wir ja, Märchen können ganz schön grausam sein. Ihr seid bitte nicht grausam zu mir und abonniert Website und auch den Podcast kostenfrei, klar, und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn ihr es heute vergesst, dann macht es einfach morgen.